ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen frischen Ausgabe von Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, und ein wundervolles, frohes neues Jahr wünschen wir euch allen. Wir freuen uns, dass wir mit euch in ein hoffentlich ganz tolles Jahr starten können, mit viel spannenden wissenschaftlichen neuen Erkenntnissen, lustigen Erkenntnissen und mit so ganz tollen Menschen wie zum Beispiel der wundervollen Julia Nestlin, die ich hier auf dem Bildschirm sehe.
Hallo, und auch mit der wundervollen Sina Kürz, die ihr schon gehört habt. Auch von mir natürlich ein wunderschönes neues Jahr.
Ja, so kann man schön ins neue Jahr starten.
Je nachdem, das stimmt.
Bei diesen frostigen Temperaturen habe ich mich übrigens diese Woche mit Eis beschäftigt. Also nicht mit dem Speiseeis, sondern
Rutscheis.
Mit dem Eis, auf dem man so schön, ja, auf dem Rutscheis, genau.
Und ich habe mich mal in euch reinversetzt und gedacht, was wird denn wohl am 1. und 2. Januar die Realität von uns sein? Vielleicht haben wir ein bisschen Kopfweh, wenn wir mal ehrlich sind. Und man muss ja sagen, die Menschheit versucht ja wirklich seit der Erfindung der vergorenen Traube auch irgendwie den Preis für den Rausch irgendwie wieder auszugleichen. Und historisch waren wir da auf jeden Fall sehr kreativ zu gucken, was es für Katermittel gibt. Und schon mal kleiner Teaser aufs Ende. Ich habe auch das bisher evidenzbasierte, eins der besten Katermittel mitgebracht, das ihr auch ziemlich sicher zu Hause habt. Aber schauen wir mal ein bisschen in die Geschichte der Katermittel. Und da wirkt die heutige Kopfwehtablette echt fast ein bisschen langweilig. Weil zum Beispiel die Römer, die dachten ja, Kohl sei der Endgegner des Alkohols.
Ja, gut, Vitamin C und so, klar.
Ja, also sie haben das, ja, sie haben sich Kohl aufs Kopfkissen gelegt.
Ach so.
Mhm. Oder auch Kohl direkt als Hut an den Kopf gebunden, also so äußerliche Anwendung sozusagen.
Aber was meinst du so Kohlblätter? Oder ja, so einen ganzen Weißkohl, weil der ist ja auch schwer. Den kannst du nicht an den Hut binden.
Der ist auch richtig schwer irgendwie zu handeln. Runde Dinge irgendwo festzuhalten. Nee, Kohlblätter.
Da kannst du aber drauf schlafen.
Ja,
also kannst, als
könnte
Kissen,
man. Sie haben Kohlblätter genommen, sowohl als Kissen als auch um den Kopf zu binden. Und du hast es gerade schon ganz richtig gesagt. Heute wissen wir, Kohl hat zwar Vitamin C, ne, das schützt Leber und Nieren, finden wir gut. Aber der Hut ist eher ein modisches Statement als ein medizinisches, wenn man das mal so sagen kann. Ne? So, dann habe ich noch gesehen, die Babylonier, die waren ein bisschen härter drauf. Die haben empfohlen, doch eine Mischung aus Lakritze und Oleander zu sich zu nehmen. Ich würde sagen, auch wenn Oleander im Vorgarten habt, macht es nicht nach, weil Oleander ist sehr giftig. Also der Kater ist dann weg, aber nicht nur der Kater, ich sag's mal so. Und die Ägypter, die haben, also zumindest sagt das eine 2000 Jahre alte Papyrusrolle, da gab es ja schon Schrift, die haben das niedergeschrieben, dass man sich einen Kranz aus alexandrinischem Lorbeer um den Hals binden soll. Das hilft aber auch. Ja, wenig. Also gegen böse Geister vielleicht oder weiß nicht, was man damit anziehen kann oder abstoßen kann. Aber das Acetaldehyd, was ja das Kopfweh macht unter anderem, dagegen hilft es weniger. Es gibt auch in der Moderne vielleicht etwas esoterischer, noch esoterischer anmutende Tipps. Der Amethyst, der soll helfen. Ah, und wenn man da mal in die griechische Sprachwissenschaft reinguckt, das liebe ich ja, Amethystos heißt wörtlich nicht betrunken.
Nein, echt? Ja. Das wusste ich wirklich nicht.
Ja, also man hat sogar antike Ringe damit gefunden. Also ich weiß nicht, so ein Wearable sozusagen gegen Kater der Antike vielleicht. Und die Frage ist aber, sind wir heute weiter? Ich würde sagen, nein. Wenn man zum Beispiel mal in Online-Versandhäuser guckt, da habe ich 82 Bestseller-Antikatermittel gefunden. Und eine Studie hat auch diese ganzen Katermittel, die es da online gibt, mal durchgecheckt. Vitamin B, C, Mariendistel, was auch immer. Und das Ergebnis dieser Studie ist exakt null Evidenz, dass irgendwas davon hilft.
Aber es ist bestimmt sehr unterhaltsam zu lesen.
Ja, auf jeden Fall sehr unterhaltsam, was dann die Leute sich immer überlegen, was man denn da gegen Kater nehmen könnte. Forschende aus Zürich, übrigens relativ frisch, die haben ein Hydrogel entwickelt, Forschende von der ETH. Und das haben sie 2024 losentwickelt und jetzt 2025 gab es ein Update. Die gucken, dass das Gel direkt im Alkohol abgebaut wird. Also nicht das Gel, sondern dass durch das Gel der Alkohol direkt im Magen abgebaut wird. Und dann also in sowas Harmloses wie Essigsäure oder so. Also damit kann unser Magen zumindest ganz gut umgehen. Bevor das Ganze eben überhaupt ins Blut geht, weil im Blut ist dann ja das Problem, dass es auch giftig bzw. kopfwehig wirken kann. Und in Mäusen hat es bisher sehr gut funktioniert. Leider ist das jetzt noch nicht für Menschen wirklich kaufbar, aber ich sehe da hohes Potenzial. Ich meine, klar, man kann grundsätzlich drüber nachdenken, keinen Alkohol zu sich zu nehmen. Ich bin da zum Beispiel auf den Trichter gekommen. Aber es gibt möglicherweise auch Anwendungsfälle, wo es erstmal helfen kann, zum Beispiel auch irgendwie die Folgen von Alkohol abzumildern. Oder es ist zumindest ja interessant zu wissen, dass es überhaupt geht. So viel sind wir in der Moderne angekommen.
Ja, aber ich finde es einfach faszinierend, ne, weil die Leute trinken seit tausenden Jahren. Mhm. Sie haben aber auch seit tausenden Jahren danach einen Kater. Und es gibt garantiert auch irgendwelche Papyrusrollen, wo die Leute draufgeschrieben haben, ich werde nie wieder in meinem Leben Alkohol trinken, nie wieder. Mhm. Weil das ist ja auch das, was man sich immer am nächsten Tag sagt, wenn die Ibuprofen dann doch nicht hilft.
Ja. Zu den Neujahrsvorsätzen komme ich gleich noch, da habe ich noch was anderes gefunden. Aber ich habe euch ja gesagt, ihr kriegt auch noch das Katermittel von mir, was ihr alle zu Hause habt. Das ist nämlich auch wirklich evident bewiesen. Apfelschorle ist eigentlich ganz gut.
Echt?
Mhm. Aber ihr müsst es wie Pharmazeutinnen und Pharmazeuten das im Studium lernen, genau abwiegen oder abmessen, das hilft auf jeden Fall. Und zwar 3 Teile Wasser und ein Teil Saft und eine ordentliche Prise Salz, weil der Apfelsaft liefert Zucker, das ist schon mal gut für den Kopf, dann Wasser für die Hydrierung. Und das Salz sorgt dann dafür, dass es eben im Körper bleibt, ne? Also, dass es nicht gleich wieder ausgeschieden wird. Also einfach Apfelschorle raus, bisschen Salz rein und dann soll es euch wieder besser gehen.
Ja, und für die ganz Harten vielleicht noch eine geschredderte Essiggurke mit rein.
Ja, oder so ein Kohlkopf an den Kopf. Also.
Auch schön. Man kann auch die Apfelschorle aus so einem Weißkohlblatt raustrinken, weißt du? Du kannst es so in der Handfläche halten und dann kannst du es so rausschlürfen.
Ja, warum nicht? Probiert es doch mal aus.
Warum nicht? Ja, viele Antworten, aber egal. Ich habe ein schönes Alltagsrätsel aus der Geschichte der Physik, auf das es auch heute noch keine hundertprozentige Antwort gibt. Aber es gibt eine neue, eventuell richtige Antwort, warum es so ist. Und zwar einfach, warum sind Eisflächen so rutschig? Warum rutscht man auf Eis?
Weil wir alle ein bisschen clumsy sind.
Ja, es geht um die Eisfläche, also die Oberfläche des Eises und nicht um den Bewegungsapparat darüber. Also, denn egal, was du auf Eis drauf wirfst, es schlittert ja wahrscheinlich ein bisschen. Also vor allem glatte Flächen. So, und man könnte ja eigentlich vermuten, man denkt ja bei vielen Dingen so, ja, ist bestimmt schon gelöst, hat sich irgendjemand genau angeguckt, ne, was da passiert und gibt es wahrscheinlich eine sehr klare Antwort, warum Eis so rutschig ist, aber das gibt es tatsächlich nicht. Und vielleicht erinnern sich einige noch irgendwie so ein bisschen an Physikunterricht oder so, bestimmte Hypothesen wurden da immer gelehrt und die hat man auch immer im Kopf, also so, ich hatte noch irgendwie im Kopf, ja, das ist doch irgendwie, weil irgendwas mit der Reibung vielleicht und man hat irgendwie so eine dünne Wasserschicht, die,
ne?
Genau,
ja.
Die entsteht, weil die Kufen, ne, die sind ja so ganz, ganz dünn, wenn ich mit so Schlittschuhen drüber laufe und dann schmilzt die Eisfläche, aber das ist alles nicht wirklich eine überzeugende Antwort, wenn man sich heute die Forschung anschaut. Aber surprise, es gibt jetzt noch eine Idee. Woran es liegt. Aber wir fangen mal vorne an. Erstmal wollen wir ein bisschen aufräumen mit diesen ganzen Hypothesen, die eben nicht die vollständige Antwort sind oder auch teilweise überhaupt keine ausreichende Antwort sind. Denn das mit den Kufen, was ich auch immer gedacht habe, weil die Kufen so einen Druck ausüben auf die Eisoberfläche, ne, und dann eben dadurch das Wasser schmilzt, das reicht überhaupt nicht, das Eis schmilzt und man so eine Wasserschicht hat, auf der man so slippery drüber fliegen kann, das reicht überhaupt nicht aus, der Druck, der da entsteht.
Hä?
Da hat nämlich mal jemand gerechnet bei Welt der Physik, das fand ich irgendwie ganz süß, wenn wir so einen Schlittschuhläufer haben, der 70 Kilo wiegt.
Mhm.
Und er hat so Schlittschuhe mit einer Kufenlänge von 23 Zentimetern und die Kufen sind 0,5 Millimeter breit. Also wenn du genau die Fläche so hast, dann kannst du ja ausrechnen, wie viel Druck dann bei dem Gewicht auf diese 0,5 Millimeter ausgeübt werden. Und was da ausgerechnet ist, sind ungefähr 23 Atmosphären, die da als Druck wirken.
Kann ich total das was mit ungefähr, anfangen, Sina.
Ja, genau. Das ist ungefähr so ein Umzugslastwagen, der komplett vollgepackt ist und auf der Straße steht. Ne? Also Aha. Es ist schon ein großes Gewicht, aber der Hintergrund ist ja, dass sich sozusagen der Schmelzpunkt oder dass sich der Schmelzpunkt ändert von Eis, wenn Druck ausgeübt wird. Ne?
Mhm.
Also der ist nicht nur abhängig von der Temperatur, sondern eben auch von dem Druck. Und dieser Umzugslastwagen, ich sag's mal so, der ändert den Schmelzpunkt nur um ein Fünftel Grad. Also es klingt für mich, es klingt erst so auf den ersten Moment, klingt das ja wirklich, als würde sich der Schmelzpunkt um mehrere Grad dadurch verschieben und dann ist es ja irgendwie auch logisch. Aber nee, es ist wirklich sehr, sehr wenig und es reicht auch nicht bei den Temperaturen, die da normalerweise sind auf so einer Schlittschuhbahn, dass dann wirklich die oberste Schicht schmilzt. Also das kann es einfach nicht sein. Mal abgesehen davon, dass wenn ich ja auf meinen Schlittschuhen dann irgendwie einfach nur stehen würde,
wird unter dir wegschmelzen.
Zeitdruck ausüben und ich fange ja dann nicht an, irgendwann in so eine Pfütze, ich sink ja dann nicht irgendwie in so ein Wasserloch rein.
Es wäre lustig, wenn auf so zugefrorenen Seen nicht nur Eisdicke beachten steht, sondern nicht stehen bleiben.
Ja. Bewegen Sie sich über das Eis, aber bitte nicht stehen bleiben, sonst sinken Sie ein, wie in Treibsand. Nee, das ist es nicht. Dann gab es immer so diese zweite Erklärung mit der Reibung. Ne? Also wenn wir Dinge übereinander reiben, entsteht eben Reibungswärme. Ne? Und wir schlittern ja wirklich sehr, sehr schnell über das Eis. Ne? Zwischen Kufen und Eisfläche entsteht dann so ein bisschen Reibung, erzeugt Wärme, schmilzt das Eis. Und dann haben wir eben diesen dünnen Wasserfilm. Da gibt es auch einige Gegenargumente, beispielsweise, dass das eigentlich ja nur erklärt, dass das Eis unmittelbar hinter der Kufe dann geschmolzen ist, aber nicht vor mir. Also das braucht ja eigentlich eine Zeit lang dann, ne? Wenn die Reibung entsteht, ne, dann ist es ja so ein Prozess mit Wärme und so weiter und das wird schon sehr, sehr schnell gehen, aber das Eis ist ja instant rutschig, wenn ich draufstehe und nicht erst kurz danach. Also das ist auch nicht ausreichend. Und noch ganz kurz so die dritte Idee, die Michael Faraday früher auch hatte oder vermutet hatte, ist, dass es einfach generell bei jeder Eisfläche so eine kleine Oberflächenschicht gibt aus Wasser. Das ist so diese dritte Hypothese, die es gibt, warum Eis so slippery ist. Das hat er sich einfach überlegt, weil wenn man so zwei Eisblöcke hat und man klatscht die so aneinander oder wenn du deine warme Hand auf so eine Eisfläche drauflegst, dann pappt das ja irgendwann so da dran. Ne? Also das friert sozusagen direkt fest. Da war eben so der Plan, okay, da ist immer diese Wasserschicht drauf, aber sobald die überdeckt wird und da irgendwas draufkommt oder so, dann schmilzt das eben wieder fest. Aber das ist eben auch nicht ausreichend als Erklärung. So, und jetzt kommt die neue Forschung, die neue Antwort aus dem Saarland.
Grüße.
Kurze Pause, ja. Liebe Grüße ins Saarland. Und zwar haben ForscherInnen aus dem Saarland sich generell auch eine andere Frage angeschaut und in Simulationen getestet. Denn bei Diamanten, ist ja auch eine Kristallstruktur, ist schon länger bekannt, wenn du so Diamanten schleifst, dass es immer eine Seite gibt, die sehr viel leichter zu schleifen ist als die andere Seite vom Diamant. Also es gibt immer eine Seite, die ist leichter zu schleifen. Die ist irgendwie weicher als die andere. Das ist schon lange bekannt. Und wenn man sich so Computersimulationen anschaut und diese Computersimulation, die da eben gelaufen ist, da hat man eben zwei Diamantstrukturen sozusagen aneinander reiben lassen, so übereinander, dann sieht man, dass die Atome in der Oberfläche von den Diamanten sozusagen rausgerieben werden und die dann nicht mehr fest in dieser Kristallstruktur drinstecken. Das heißt, die sind bewegbar. Ne? Und die gehen dann in dem Moment andere Bindungen zu den anderen Nachbaratomen und so weiter ein, als sie normalerweise in dieser klaren Diamantstruktur machen würden. Also diese Kristallstrukturen, ne, bei Diamant ist da einfach, gibt es, also wenn man das auch mal irgendwie sich im Internet anschaut, ne, bei Festkörpern gibt es eben bestimmte Anordnungen, wie die Moleküle und Atome sich anordnen. Und zu dieser Diamantseite, die weicher zu schmirgeln ist, merkt man eben halt auch, dass die Orientierung der Moleküle an der Oberfläche, davon ist es abhängig, ob die Seite weicher, ich sag jetzt einmal weicher ist als die andere Seite, weil das ist nicht so symmetrisch im Gitter angeordnet.
Grob, ja.
Kannst du dir das vorstellen, dass es so ein bisschen auf der einen Seite vielleicht ein bisschen quer ist und auf der anderen dann anders quer und dann ist es mit dem Schleifen irgendwie leichter. Ne? Also das kann man sich schon vorstellen. So, und jetzt haben sie eben genau diese Simulation auch mal mit Eis probiert. Und da passiert was ganz Ähnliches. Diese Eis- oder Wassermoleküle werden eben auch an den Oberflächen rausgerieben. Ich nenne es jetzt mal rausgerieben. Und dann entsteht eben wirklich so eine andere Art von Bindungsstruktur zwischen diesen beiden Eisflächen. Eine amorphe Struktur, sagt man dazu, eine amorphe Schicht. Und diese Schicht ist eben der Grund, also oder eine weitere Idee, warum man eben diese rutschige Oberfläche bei Eis hat. Weil eben durch diese Reibung, also es ist nicht Reibungswärme oder irgendwas, sondern es ist einfach die Molekülstruktur von den Oberflächen, da entsteht eben einfach eine Schicht, die amorph ist, die sich anders verhält und die dadurch eben diese Slippery-Eigenschaft bekommt.
Muss man schon wieder so viel nachdenken, wenn man das nächste Mal ausrutscht.
Das ist vor allem, ja, hast ja vielleicht Zeit, so in Zeitlupe, so im Fallen, so, ah, ich rutsche aus, weil stimmt, diese amorphe Struktur auf der Oberfläche des Eises. Ja, also so hat man jetzt noch eine vierte Hypothese, die auch sehr, sehr gut ist. Es ist am Ende auch immer so ein bisschen so ein Mix, ne? Also wie so oft hat man nicht immer nur die eine Antwort auf so ein Rätsel, ne? Sondern es sind eben verschiedene Sachen. Aber gerade bei dieser ganzen Festkörperphysik, das ist immer sehr, sehr wild. Aber ich finde cool, dass man so Computersimulationen macht und so Sachen dann da laufen lässt.
Ja, ich denke immer noch die ganze Zeit an diesen zugefrorenen See, der wie so eine nicht-Newtonsche Flüssigkeit, ne? Nur zugefroren ist, wenn wir uns drauf bewegen und drauf was machen, sobald wir stehen bleiben, so, ja. Tschüss.
Ja, das, so wäre das, ne? Wenn man die Physikantworten aus der Vergangenheit einfach wirklich dann so einen Haken dran macht.
Maybe
ja,
it's not.
Genau so ist es. So ein bisschen Cartoon-Physik.
Es ist ja immer noch der 2. Januar und ja. Wenn ihr vor einer Weile schon unseren Podcast gehört habt, Charlotte hat diese Studie tatsächlich schon erwähnt und jetzt passt sie perfekt, weil jetzt ist ja die Zeit, in der die Fitnessstudios dieser Welt ihre Haupteinnahmequelle für die nächsten 11 Monate generieren. Das schlechte Gewissen und die Neujahrsvorsätze, ne? Vielleicht habt ihr euch oder du dir vielleicht auch, Sina, zwischen den Jahren vorgenommen, ab Neujahr wird alles anders, ich mache jetzt Sport, ja? Ja, und da geht natürlich 6 Uhr morgens los. Klar. Und da ist die ultimative 6 Uhr Frage, gehe ich joggen, damit die 3 Kilo Raclette-Käse auch irgendwie sich wieder abbauen oder bleiben wir liegen, weil die Augenringe mittlerweile bis zum Boden gehen und man irgendwie einen komischen Schlafrhythmus hat. Und ein Forschungsteam hat das Ganze in einer relativ frischen Studie in Nature sich nämlich auch gefragt, wenn wir uns den Kampf angucken zwischen Schlafen und Sport machen in Sachen Gesundheit, wenn man keine Zeit für beides hat. Ja, junge Eltern kennen das auch. Was nehmen wir? Schweiß oder Schlaf? So, die haben Tracker-Daten von über 70.000 Menschen analysiert. Das ist das, glaube ich, wo wir auf unserem Handy immer sagen, ja, zustimmen. Und dann landen diese Daten irgendwann bei Forschenden vielleicht.
Ach so.
28 Millionen Tage hinweg haben sie die angeguckt. Also es ist kein kleines Laborexperiment. Es ist wirklich Daten aus dem echten Leben. Und die haben auch Matratzensensoren, Smartwatches, alles Mögliche sich angeschaut und haben da eben geguckt, wie lange schlafen die Leute? Wie viel wälzen sie sich rum? Wie viele Schritte machen sie danach am nächsten Tag? Und das Ergebnis ist, würde ich sagen, genau das Gegenteil von dem Mantra, schlafen können wir, wenn wir tot sind. Also erstmal eine richtig gute Regelmäßigkeit in beidem. Sowohl Sport, also Bewegung und Schlaf kriegen nur 13% der Menschen hin, die da untersucht haben. Also Defizite gibt es scheinbar überall. So, und jetzt, was zeigen uns die Daten? Die Daten zeigen, wenn wir effizient schlafen, also 6 bis 7 Stunden ohne ständige Unterbrechung, junge Eltern weinen leise in der Ecke, dann
6 Stunden
ohne machen wir am nächsten Tag mehr Meter, mehr Schritte, oft über 8000 Schritte, weil der Körper die Energie auch dafür vielleicht hat. Und jetzt natürlich das Ganze als Plot-Twist andersrum. Für alle, die sich abends noch ins Gym quälen, extra Sport heute verbessert den Schlaf heute Nacht laut der Daten kaum. Also, ne, Schlaf verbessert Bewegung, aber viel Bewegung verbessert Schlaf nicht unbedingt, zumindest je nachdem wann. Und biologisch ist das auch ganz logisch, wer halt total spät noch total viel trainiert, der ballert das Cortisol hoch und erhöht die Körpertemperatur, aber zum Einschlafen muss das System halt ein bisschen abgekühlt sein. Also wir können sagen, Schlaf lädt sozusagen die Batterie für den Sport auf, aber Sport ist halt kein Ladekabel so für den Schlaf, ne? Also wenn das Fundament bröckelt, dann hilft auch gar nichts, dass wir da drauf gucken. Jetzt müssen wir so ein bisschen das Ganze einordnen, ne? Wir sind ja ein journalistischer Podcast, das sind halt Tracker-Daten. Das heißt, wir haben hier keine Kausalität, sondern nur eine Korrelation, ne? Also wir können jetzt nicht sagen, auf jeden Fall lange schlafen führt zu mehr Schritten. Das haben wir immer noch selbst zu entscheiden, ob wir dann auch die Schritte gehen. Aber es gibt diese Zusammenhänge auf jeden Fall. Und man könnte aus dieser Studie auch so ein kleines Rezept oder eine Entscheidungshilfe ableiten. Wenn wir die Möglichkeit haben, 6 Stunden zu schlafen, ja oder nein, nur maximal, sagen Sie, bleib lieber ein bisschen länger liegen. Ne? Cortisolspiegel ist sonst vielleicht nicht richtig, ist ein Wrack und das Verletzungsrisiko steigt sogar, wenn wir dann Sport machen. Also mindestens 6, lieber ein bisschen mehr schlafen, wenn ihr da eine Abwägung machen müsstet. Wenn man 6 bis 7 Stunden schlafen kann, ne? Dann ist der Gewinner dann doch, statt länger liegen zu bleiben morgens, lieber dann Sport zu machen.
Schon bei über 6 Stunden?
Ja, 6 bis 7 Stunden ist das nächste Szenario, ja, weil der sanfte Tritt in den eigenen Hintern hilft dann wiederum, den Schlafrhythmus für die nächste Nacht zu stabilisieren. Und dann gibt es noch das Szenario, okay, was ist, wenn wir komplett groggy sind, also ne, Eltern-Zombie-Modus, dann gewinnt der Powernap. Also bevor man dann ins Gym geht, sollte man lieber 20 Minuten mal schlafen, bevor man dann die Hantel auf dem Fuß landet, weil man komplett durch ist. Also da lieber 20 Minuten schlafen als 20 Minuten direkt aufs Laufband. Ja, das sind die Erkenntnisse aus der Studie. Ich würde sagen, jetzt wisst ihr, ob ihr euch jetzt die Laufschuhe anzieht oder euch nochmal unter der Decke oder auf dem Sofa verkrümmelt.
Aber es gab kein Pro-Argument für besser 8 Stunden schlafen als Sport machen.
Die haben
also was ist mit meinem Leben? Was ist mit meinem Lebensentwurf?
Sina, ich glaube, du bist über den 7 Stunden Schlaf. Du darfst ruhig Sport machen.
Nein. Okay. Ab ins Gym mit mir.
Yay.
Weil ich liebe Schlaf und ich habe, also das ist wirklich was, da bin ich sehr stolz auf und das verteidige ich auch. Mein Schlaf ist mir wirklich heilig. Und ich habe immer gesagt, es ist mir egal, was ist, Schlaf ist immer Prio bei mir. Also ich will nicht so ein Zombie-Mensch werden, der irgendwie nur 5 Stunden in der Nacht geschlafen hat, mehrmals in der Woche. Ja, aber ich dachte irgendwie, ich habe eigentlich ein bisschen so die Hoffnung gehabt, dass es länger als 7 Stunden sind, dass ich eine Ausrede habe. Aber okay. Gut,
ja,
muss ich mir
ja
was anderes überlegen. Ich habe noch eine sehr schöne Nachricht gelesen von einer tierischen Verwechslung.
Oha.
Und zwar geht es um Überreste von einem Wollhaar-Mammut, das in den 50er Jahren in Alaska ausgegraben wurde. Genauer gesagt geht es um Wirbel von diesem Wollhaar-Mammut, also in den 50er Jahren in Fairbanks. Da sind wir, das ist mitten in Alaska wirklich drin. Ein Ort, wo eben diese Wirbelreste ausgegraben wurden von dem besagten Wollhaar-Mammut. Wirbel, Wollhaar-Mammut, auch schwierige Wörter für mich heute. So. Und das ist ein sensationeller Fund, denn 2022 hat man sich diese Überreste nochmal genauer angeguckt, ne, die da schon seit 70 Jahren liegen mit Radiokarbon-Methode. Und die Untersuchungen haben ergeben, dass diese Überreste ungefähr 2000 Jahre alt sind, was wirklich krass ist, denn eigentlich sollte dieses Mammut seit ungefähr 13.000 Jahren ausgestorben sein.
Oh, da hat sich jemand gut gehalten.
Ja, also da hat sich jemand 11.000 Jahre nochmal versteckt. Und genau, das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute ein bisschen skeptisch wurden, die ForscherInnen, als sie gesehen
möglich,
haben, okay,
ja,
ja gut, das ist ein sehr, sehr junges Wollhaar-Mammut, dafür, dass die eigentlich schon lange weg sein sollten. Gucken wir uns das Ding noch mal genauer an, hat eine kleine Isotopenuntersuchung gemacht und zum Beispiel die Stickstoffisotope sich in den Überresten angeschaut und gesehen, dass die sehr viel höher waren als bei anderen Landtieren, was darauf zum Beispiel zu schließen ist, dass die Nahrung eher nicht so ist, wie sie große Landraubtiere oder so hatten, sondern eher Tiere, die im Wasser gelebt haben, eher so ein bisschen marine Nahrung. Und das hat dann dazu geführt, dass man mal eine DNA-Analyse hat laufen lassen, warum dieses Mammut denn anscheinend so viel geschwommen ist. Und man hat gemerkt, okay, die Wirbel gehören gar keinem Mammut, sondern sie gehören einem Wal.
Datum, oh nein.
Ja. Aber das ist auch seltsam, Julia, denn der Wal wurde, diese Walüberreste, die wurden ja mitten in Alaska gefunden. Das ist Fairbanks, das ist 400 Kilometer von der Küste entfernt. Jetzt stehst
das ist
du
doch
da.
Das, wo Into the Wild spielt auch.
Ehrlich? Das weiß ich nicht.
Ja, doch, dieser Film. Ja, okay, das ist wirklich mitten Into the Wild auf Alaska.
Ja, da schwimmen sehr wenig Wale, muss man sagen. Also wie ist dieser Wal da hingekommen? Es ist ein Zwergwal, um es genau zu sagen. Und das ist jetzt eben das nächste Rätsel, womit wir uns dieses Jahr beschäftigen können. Also warum ist der Wal da? Eine Möglichkeit ist vielleicht, dass Jäger, die diesen Wal an der Küste sozusagen rausgefischt haben, ne, dass sie die Überreste, also sie werden den nicht 400 Kilometer transportiert haben, ne, so war das damals nicht, aber sie werden vielleicht die Reste mitgeschleppt haben, vielleicht so Walknochen aus irgendeinem esoterischen Zwecke, weißt du, es vielleicht bringt Glück.
Gegen Kater vielleicht.
Ja. Oder das, klar. Hilft gegen Kater, so Zwergwalwirbelknochen, ja. gängige Methode. Das wäre eine Möglichkeit. Trotzdem 400 Kilometer finde ich auch echt weit. Aber eine andere Idee finde ich auch fantastisch. Der Typ, der damals diesen Wal, dieses Mammut, damals dachte man ja noch, es ist ein Mammut, ausgegraben hat, es kann gut sein, dass der einfach nicht so sortiert war und seine ganzen archäologischen Funde auch vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, zusammengeworfen hat. Und vielleicht ist der Wal gar nicht aus Fairbanks. Also es kann sein, dass er das irgendwo anders ausgegraben hat und dann so, ah, hier habe ich ja noch den Knochen. Ja, ja, den habe ich in Fairbanks, meine ich, damals da hinten an dem Hügel ausgegraben. Vielleicht hat das verwechselt. Man weiß es nicht. Es ist zumindest als Mammut deklariert und in Fairbanks gefunden worden. Ja, und jetzt ist man halt so ein bisschen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, dass sie einfach die Knochen so ein bisschen durchgemixt haben in der Fundkiste. Naja.
Oh.
Hast du noch
eine Idee? Das ist, glaube ich, in der Archäologie voll oft ein Problem. Ja, das auch. Vor allem, wenn sie nicht irgendwie direkt von, ich sage mal, Professional ArchäologInnen gefunden werden, dass dann manchmal was hü mal hot, manchmal liegt da schon das 20 Jahre im Keller, bis man auf die Idee kommt, ach, ich könnte das ja auch mal in einem Museum geben.
Ja, Mensch, Julia, du musst auch den Platz haben. Also, sorry, ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Wirbelüberreste waren. Ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt das komplette Wirbel Skelett von diesem Wal dabei hatte, ne? Aber trotzdem, du musst es ja irgendwo auch hinpacken können, ne? Also, dann passiert sowas halt, ne?
Kann schon mal passieren.
Hat sich bestimmt gedacht, ja, in 70 Jahren, dann können die das ja mit DNA-Analyse sich nochmal genauer angucken. Muss ich ja jetzt keinen Zettel dran schreiben, also hält sich doch eh nicht.
Ja, das denke ich auch immer, wenn ich meinen Papierstapel hier auf dem Schreibtisch liege. Dann sage ich mir, ey, in Zukunft weiß ich schon, was ich damit machen wollte.
Ja, ja.
Genau.
Leute werden sich wundern in der Zukunft.
Also ihr Lieben, rutscht gut jetzt gerade immer noch mit uns seit Silvester und Faktabfolge weiter gut in 2026.
Rutscht über die amorphe Eisstruktur zwischen den Kufen eures Lebens und dem Jahr 2026.
Ja, und Katermittel habt ihr jetzt ja von uns. Wenn ihr gerade dabei seid, mal wieder zu Hause auszumisten und euch auffragt, was war das nochmal, kann jedem mal passieren. Auch großen Knochenfinderinnen und Findern, reiht euch da ein. Und was war unser viertes Thema?
Schlafen.
Das Schlafen. Oder legt euch einfach wieder ins
genau,
Bett.
Legt euch einfach wieder ins Bett. Wenn euch das Jahr jetzt schon zu viel ist, legt euch einfach
wieder ins Bett. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. So ein kleiner Nap am Mittag. Das Warum auch nicht? Also, bis nächste Woche.
Gute Nacht.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.